Was ein Menschenbiss wahnsinnig gefährlich ist, also das wusste ich bis dahin auch nicht, aber ein Menschenbiss ist von den Bakterien wahnsinnig stecken. Gefährlich. Aber ich stelle mir, das war zu Corona-Zeiten, wäre das noch viel schlimmer. Also, ich hatte ja damals noch Glück, dass es noch keine Pandemie gab und er hat mich ins Auge gebissen und angehustet. Dann wäre es wahrscheinlich tödlich ausgegangen.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge von Vollhorst, von der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Ja, und in dieser Woche freuen wir uns natürlich ganz besonders auf die Union. Am Sonntag in Köln ist es soweit, das 186. Sparkasse Köln-Bonn-Union-Rennen, so heißt es mit vollem Titel, wird gestartet und es ist eins der wichtigsten dreijährigen Rennen in Deutschland und es ist vielleicht die wichtigste Derby-Vorprüfung. Man sagt eigentlich immer, das Pferd, das diese Union gewinnt, das ist und bleibt der Derby-Favorit bis zum 1. Juli, Sonntag in Hamburghorn, wenn eben das deutsche Derby stattfindet. Wir sind gespannt. Es wird heute deshalb einige Male um die Union gehen. Und natürlich haben wir auch einen passenden Gast eingeladen. Es ist ein Trainer, mittlerweile ist er Trainer, der 2 Pferde im Aufgebot für dieses Rennen hat. Es sieht danach aus, als wenn nur eins davon läuft, aber der Frage werden wir gleich auf den Grund gehen. Es ist ein Mann, der früher als Jockey weltbekannt war. Er hat über 1400 Siege laut Wikipedia. Das ist nicht immer die beste Quelle. Ich glaube auch, es sind ein paar hundert Siege mehr, aber das werden wir auch gleich klären. Es ist ein Mann, der das deutsche Derby gewonnen hat. Er war 3-mal Jockey-Champion. Er hat die Arlington Million gewonnen. Dann hat er den Queen Elizabeth Cup in Hongkong als Jockey gewonnen. Da gab es damals 10 Millionen Hongkong-Dollar. Er hat da also, das war noch zu D-Mark-Zeiten, alleine 1,78 Millionen Mark für die Besitzer eingaloppiert, hat da selber einen großen Batzen als Jockeyanteil bekommen, ist damit vor allem weltweit in die Presse gekommen. Und da waren wir wirklich kurz mal stolz, dass das ein deutscher Jockey ist, der das geschafft hat, weltweit in die Presse zu kommen. Und dabei müssen wir uns alle eingestehen, er ist gar kein Deutscher. Er ist nämlich eigentlich Österreicher, er kommt aus Wien, aber wir tun jetzt einfach mal eine Stunde lang so, als wenn er Deutscher wäre, denn mittlerweile ist er in Köln zu Hause. Und es ist kein geringerer als Andreas Suberitsch, Spitzname Subi.
Hi Alex.
Subi. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon deinen Spitznamen, wie du ja sowieso von allen irgendwie genannt wirst, gedroppt. Subi. Wo ist das eigentlich entstanden, dieses Subi? Also ich meine, normalerweise so Spitznamen, die hat man ja irgendwie aus der Familie oder so, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in der Familie Suberitsch einen der Kinder irgendwie Subi nennt. Also es muss ja irgendwann mal gekommen sein, oder?
Also das hat sicher, also definitiv kommt es über meinen Nachnamen, aber Suberitsch.
Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke, danke Subi für die Hilfe. Super. Perfekt. Ja,
so bin ich halt, ne? Und also eigentlich kam es von den ausländischen Reitern eigentlich, weil jeder Engländer, jeder Franzose hat dann zu mir Subi gesagt, ne? Und wer es wirklich als erster verwendet hat, kann ich da gar nicht mehr sagen. Aber das hat sich so eingebürgert, also egal wo ich bin, ob das jetzt in Hongkong, Japan oder eben halt auch in Frankreich ist, jeder sagt Subi zu mir, ne?
Aber das Verrückte ist deine Frau ja auch, ne? Weil die heißt ja auch Suburic mit Nachnamen, aber wenn ich mit der irgendwie spreche und dann sagt, ja, warte mal, ich frage mal einen Subi.
Manchmal sagt sie zu mir auch Schatz, aber sonst Subi bei den anderen, ja.
Okay, gut. Also von dem her, ich könnte dich auch Schatz heute nennen, Subi. Das ist, hängt jetzt völlig von dir ab.
Ja, es ist also nicht ganz notwendig.
Okay, gut. Ja, es ist ja auch noch früh am Abend, von dem her ist ja. Meine Standardfrage ist ja sowieso immer, was trinken denn meine Gäste so, wenn sie, sag ja immer, lass uns das irgendwie abends machen und jetzt sind wir ja schon so jetzt wird es ja schon so langsam ein bisschen dämmerig und so. Hast du dir auch schon, ihr Österreicher, habe ich ja gelernt, habt ja immer guten Wein und dies und das oder ist es bei dir nicht so Abendroutine?
Also jetzt habe ich gerade ein Glas Wasser da stehen, aber wenn wir abends kochen, also ich trinke gerne mal ein Glas Weißwein, ja. Also ich trinke überhaupt kein Bier, also das kommt ganz selten, vor im Sommer mal ein Weißbier oder ein Radler, aber ich bin mehr der Weingenießer und im Sommer Weißwein und im Winter mal auch mal ein Glas Rotwein.
Mhm. Dann österreichischen oder ist dann wurscht?
Auch österreichisch, aber es gibt auch sehr gute deutsche Weißweine. Also mein Favorit ist der Alexander Leibl. Da gibt es den Grauburgunder, den trinke ich sehr gerne. Und es gibt auch eben gute österreichische Weiß- und Rotweine. Und
Haben wir jetzt ein bisschen Werbung gemacht, das ist gut. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Kiste umsonst irgendwie für das Product Placement. Ja, hoffe ich, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie hier bei Spotify dann noch dabei stehen muss. Werbeplatzierung oder irgend sowas. Steht ja schon immer dieses, das explicit steht ja schon immer dabei, dass wir irgendwie Ausdrücke hier und so haben. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja eigentlich ein netter Podcast, normalerweise. Bist du so ein Podcast-Hörer oder gehst du sowas eher aus dem Weg?
Ja, nee, ich habe mal schon ein paar angehört, aber ehrlich gesagt noch nicht alle. Aber René Sannen, den fand ich super sympathisch. Und Philipp Sannen habe ich mir natürlich angehört. Werner Sannen habe ich reingehört. Den fand ich auch toll, nur da musste ich abbrechen, weil ich was anderes zu tun gehabt habe. Und dann habe ich es einfach nicht, aber den wollte ich noch nachholen, das war auch sympathisch. Aber Werner, wir kennen uns auch schon ewig und wir Österreicher halten es sowieso zusammen.
Ist es dann so, dass das wirklich so ein bisschen klickenmäßig ist mit den Ösis, dass Werner und wen gibt's denn da alles noch? Der Mario Hofer und.
Eigentlich liegt es mehr daran, dass in Münchner Zeit, also ich kenne Werner oder auch John Ellis und die Jutta einfach aus München noch sehr, sehr gut und eben auch Wolfgang Fliege. Das war wahnsinnig schöne Zeit und hin und wieder quatscht man noch und mit John.
John Hillis ist jetzt nicht so der Urösterreicher, oder?
Nee, aber der kann trotzdem ein bisschen österreichisch. Der war lang genug mit mir unterwegs, nachts in München.
Und da gab es dann auch nicht nur Wasser, wie jetzt gerade.
Nee, Irish Coffee.
Okay, alles richtig gemacht. Also, ja, und jetzt bist du dann irgendwann mal in Köln gestrandet. Jetzt haben wir aber tatsächlich so einen Riesenbogen gemacht, weil da gab es ja noch etliche Stationen dazwischen. Also angefangen hat alles natürlich logischerweise in Österreich. Du bist Wiener. Dann ging es, glaube ich, direkt nach München, oder? Das war so die erste Station in Deutschland, oder?
Ja, also ich bin von München zuerst einmal zu Mario Hofer für 3 Tage. Da war ich aber noch gerade, es war gerade nach der Lehrzeit. Ich war mega verliebt damals und habe meine erste Beziehung gehabt. Und nach 3 Tagen bin ich wieder abgehauen, weil ich habe gedacht, das...
Liebeskummer, also so Heimweh, oder was?
Ja, Heimweh, Liebeskummer. Und der Heidi, Peter und ich haben uns damals eine Wohnung geteilt und ich habe dem Peter einen Abschiedsbrief in der Früh geschrieben und ich sagte, ich fahre wieder nach Hause. Und der gut. Mario hat mich dann gesucht. Es gab ja damals noch keine Handys, also habe ich mich dann 3 Tage später mit, ich glaube, ich war 19, zusammengerissen, habe Mario angerufen, habe mich 100 Mal entschuldigt, es tut mir so leid, aber ich kann halt nicht von Wien weg. Naja, ein Jahr später war dann der Jugendliebe doch vorbei und dann habe ich es nochmal mit München versucht und dann bin ich beim Wolfgang Fiege gelandet und ja, also Wolfgang hat mich damals in München mit allen seinen Pferden unterstützt und ich war ja noch sehr jung. Wir sind dann, glaube ich, beide dann Münchner Champion oder Bayerische Champions geworden. Also damals gab es, glaube ich, noch 28 oder 30 Rennlager München. Also da war München echt eine tolle Station, um in Deutschland Fuß zu fassen. Ein Jahr später habe ich dann das Angebot gekriegt von Erich Bils oder auch schon in den Westen zu gehen. Ich bin dann noch ein Jahr bei Erich Bils geblieben. Er war damals halt mit 50, 60 Pferden der größte Stall in München. Und auch da konnte ich das Münchner Championat verteidigen. War auch eine tolle Zeit. Und für meine Entwicklung war das gut, dass ich noch ein Jahr in München geblieben bin. Ja, das nächste Jahr war ich dann zweiter Mann hinter Terry bei Bruno Schütz. Oh, Terry war Stalljockey. Und damals war das für mich ganz gut, dass ich einen Mann vor mir gehabt und nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen worden bin, weil ich hatte noch genug Fehler gemacht und Terry war halt auch ein Jockey, wo man sich viel abschauen konnte. Also der war Jockey mit viel Feingefühl und als zweiter Mann hinter ihm konnte ich trotzdem, glaube ich, 84 oder 89 Rennen im Jahr gewinnen, war Vierter in der Statistik, also war das erste Jahr im Westen auch sehr erfolgreich, aber auch sehr lehrreich.
Zweiter Mann also hinter Terence Hellier. Ja, und dann irgendwann kam ja auch diese große Andras-Starke-Ära, wo er so als das Nonplusultra in Deutschland galt, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das für einen jungen Reiter auch nicht ganz so leicht war, da die Leute zu überzeugen, dass es in Deutschland eben nicht nur den Andras gibt für die Big Bones.
Andras war damals halt einfach der gefragteste Jockey in Deutschland, das stimmt. Aber ich habe ja das Jahr drauf, war ich Stalljockey bei Blume, das lief eigentlich ganz okay, aber es ist noch nicht so rund. Dann habe ich das Angebot gekriegt, zu Mario Hofer Stalljockey zu gehen. Und da hatte ich 2 super Jahre, viele große Rennen gewonnen. Wir waren Zweiter im deutschen Derby und im italienischen Derby mit Natural Bar. Wir konnten mit El Maimoun das Zukunftsrennen gewinnen. Und dann kam das erste Mal das Angebot, bei Astapulte Stalljockey zu werden. Und das waren dann die Jahre mit Tiger Hill. und vermiet das.
2002, 2004, 2006 warst du Jockey Champion, 2004 Deutsches Derby gewonnen, zweifacher Sieger des Jockey World Series in Japan. Ich habe mal so diese ganzen Zahlen, die man so im Internet findet, über 1400 Siege. Wie viel waren es genau, weißt du das, Subi?
1700.
Also 1700, guck mal, dein Wikipedia-Eintrag ist schon gar nicht mehr aktuell, so schnell ja, das ging stimmt, das bei dir. Ja. Bei dieser Recherche, als ich so ein bisschen mal geguckt habe, was hat denn der Subi alles so von sich gegeben, welche Interviews hat er gegeben, durfte ich mal auf dieses Archiv der Sportwelt zugreifen, das ist ja unser Medienpartner und die haben mich da mal so ein bisschen wühlen lassen und da habe ich ein Interview aus Mai 2001 gefunden, also 20 Jahre her. Und da hat die Sportwelt gefragt, und nach der Karriere als Jockey, hat man da schon Pläne?
Ich weiß, was jetzt kommt.
Also da hast du ausgeholt und das könntest du dir vorstellen. Und was hast du noch gesagt? Agent könntest du sein, so eine ähnliche Rolle wie Simon Stokes am Fairhof, das fändest du interessant, aber so richtig konkrete Pläne gibt's nicht. Nur Trainer will ich nicht werden, das steht fest. Ja, Subi, ja, scheiße gelaufen, ne?
Ja, das war damals auch für mich undenkbar. Aber wahrscheinlich war das deswegen so, weil ich gesehen habe, wie meine Trainer mit mir gelitten haben. Und da habe ich gedacht, das möchte ich selber nie miterleben. Ja, jetzt bin ich in der Rolle und jetzt habe ich auch bald meine ersten grauen Haare.
Ja, das ist aber auch völlig in Ordnung. Aber es muss ja dann irgendwann mal diesen Punkt gegeben haben, wo dann tatsächlich die Jockey-Karriere vorbei war und dann musste man sich ja entscheiden, was mache ich denn jetzt? Hast du dann nochmal an dieses alte Interview gedacht oder zumindest an deine alte Einstellung oder war für dich dann relativ schnell klar, okay, mit ein bisschen Abstand zu dem, was mal war, klar, ich werde Trainer?
Nein, das hat sich eigentlich nicht von heute auf morgen so entwickelt. Das war die 4 Jahre in Hongkong, es war so, der Unfall 2010 war natürlich schon auch diese wegweisend, weil ich hatte meine Karriere eigentlich schon fast beendet. Und damals habe ich meine jetzige Frau getroffen und ich war ja auch wirklich zu der Zeit sehr, sehr unglücklich mit meiner Situation und ich hatte für Baden Racing gearbeitet, war für Sponsorbetreuung, fürs Marketing ein bisschen zuständig und habe da ein bisschen reingeschnuppert in eine neue Berufsrichtung. Und
Moderator warst du ja eigentlich auch mal kurz.
Ja, ne? Genau, habe Moderation gemacht an den Renntagen und muss ich sagen, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Andreas Jakobs, der Lars-Willem Baumgarten, um nur zwei zu nennen, haben mir damals eben die Option eröffnet und bin ich heute noch dankbar, weil es war eine tolle Erfahrung. Und da kam halt der Tag X, wo ich mich langsam entscheiden musste, ob ich wirklich auch versicherungstechnisch meine Stiefel an den Nagel hänge. Und meine Frau hat mir damals das Buch zu lesen gegeben, Der Alchemist, und hat gesagt, ich soll das vorher lesen, bevor ich mich wirklich endgültig entscheide. Und das Buch hatte ich in 3 Tagen durch und ja, und dann wusste ich, ich werde definitiv wieder zum Reiten anfangen. Und ja, das war November, dass ich den Schluss getroffen habe, Anfang November. Dann bin ich bei Von der Recke ausreiten gewesen, im Winter, und dann auch mit Frost und Schnee und Christian. Hat mir eben die Möglichkeit gegeben und Christian ist halt beinhart, ne? Und ich habe gewusst, wenn ich die 2 Wochen jetzt bei Christian da überstehe, dann reite ich auch wieder Rennen. Und so war es dann auch. Und zum Glück habe ich da wieder angefangen. Aber als ich zum Reiten angefangen habe, war für mich ein großes Ziel. Ich wollte unbedingt wieder zurück nach Hongkong. Und das habe ich dann auch geschafft. Es war dann leider nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es war trotzdem eine unvergessliche Zeit und hat mir auch dann vieles für später eröffnet, für die jetzige Zeit. Und da bin ich halt öfters auch nachmittags im Stall gewesen und da kam halt immer mehr dass ich mich halt immer mehr interessiere, auch was danach kommt und wo ich mich auch immer mehr fürs Training interessiert habe, die Pferde.
Das war für dich so eine ganz besondere Zeit, diese Hongkong- und Japan-Zeit. Du hast da unheimlich viel Erfolg gehabt. Die haben dich geliebt über alles in Japan. Da sind die ja sowieso total verrückt, auch nach den Sportlern. Ich weiß gar nicht, in Hongkong ist das auch so, dass man da so richtig Superstar ist, auch als Jockey? Ich glaube, in Japan noch so ein bisschen mehr, ne?
Ja, anders. Also in Japan ist man mehr der Sportler und in Hongkong geht es halt darum, dass die Leute auf einem wetten. Also man ist da und da sehr angesehen, aber in Hongkong wollen die Leute halt immer gerne Tipps haben. Das ist in Japan nicht der Fall.
Ja, das ist in Deutschland aber auch der Fall manchmal, oder?
Ja, aber in Deutschland ist das halt auch in Grenzen. Ne?
Also bin ich doch der Einzige, der die ganzen Jockeys und Trainer nervt. Okay, haben wir das auch mal wieder gelernt an der Stelle. Aber hast du da nicht jetzt mit all den Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch das Gefühl, dass wir in Deutschland noch deutlich mehr machen könnten in Richtung Wertschätzung für, ja, Trainer, aber besonders eben auch Jockeys, ne? Wenn man sich das mal anschaut, wie das international aussieht, was für Stars, du hast ja selber gesagt, man in anderen Ländern ist und in Deutschland ist da eben nicht so viel Wertschätzung vorhanden. So sehe ich es zumindest.
Es ist einfach so, man muss ja jetzt nur schauen, was Andras geleistet hat oder eben auch Philipp vor seinem Unfall, jetzt Bojan. Also ich meine, die Pferde wechseln ja alle 2-3 Jahre, aber die aktiven halt eben nicht, die bleiben 10-15 Jahre. Und man hätte früher schon viel mehr über das aufbauen müssen. Also ich meine, also einer Dendrim oder Silvano oder auch Scirocco hätte man medienmäßig viel, viel mehr machen können. Da bin ich 100% überzeugt.
Ja, zumindest in Deutschland. Aber Silvano, wenn man sich mal so anguckt, was man da so im Internet alles findet, also da im Ausland.
Das ist toll. Das ist super, im Ausland, ja. Aber, ich meine jetzt in Deutschland, ja.
Ja, weil Silvano, also das hat ja bis in die New York Times hat es ja Silvano geschafft. Und was ich da alles gefunden habe, das ist krass. Also muss man sagen, ist übrigens auch genau 20 Jahre jetzt her. Da war es ja wirklich so, also da Millions for Germany und was weiß ich, was da alles stand. Das war schon cool. Ich meine, da gab es, ich weiß gar nicht wie viel, 1,7, 1,8 Millionen Mark für einen Besitzer. Ich glaube, du hast, was hast du da bekommen? 10% dann wahrscheinlich dort, oder?
Kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, also auf jeden Fall, sagen wir es mal so, irgendwas zwischen 100 und 200.000 Mark in 2 Minuten.
10%. Ich kann zugeben, ich habe es schon versteuert, das ist schon 10%.
Also okay, es wäre jetzt auch verjährt, glaube ich, mittlerweile. Das ist,
aber es ist definitiv versteuert.
Du erwähnst es verdächtig häufig gerade, Subi. Ich würde jetzt einfach an der Stelle nicht weiterreden. Aber was hast du denn mit dem Geld eigentlich gemacht? Geht man damit dann so um wie mit so einem Lottogewinn, dass man sagt, wow, auf einmal viel Geld da, oder ist das gut angelegt worden?
Teils. Also ich war damals jung und war teilweise auch schlecht beraten, wie andere Kollegen von mir auch. Aber es ist zum Glück schon noch einiges übergeblieben. Also hungern müssen wir nicht.
Zumindest für ein warmes Abendessen hat es, glaube ich, gereicht an dem Abend. Aber du bist dann irgendwie aus Hongkong relativ schnell wieder danach zurückgekommen, weil ja hier dann auch die Grasbahnsaison und alles anfing. Und dann wurdest du irgendwie so ein bisschen wieder in die Realität zurückgeschmissen. Auf einmal so Superstar in Asien und dann muss man halt am nächsten Tag weiß nicht wo reiten.
Ja, nee, also in der Zeit, wo das mit Silvano war, die 2 Jahre waren wirklich die Jahre der Superlative. Also Andreas Wöhler hatte damals tolle Pferde, wir waren mit Pauline auch viel unterwegs und für Andreas zu arbeiten hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also es gibt keinen Trainer, der fairer, also wo ich glaube, der noch fairer und hinter seinen Reitern so steht wie der Andreas. Also das ist Fakt.
Was bist du denn für ein Trainertyp? Bist du so einer, der da auch komplett ruhig bleibt? Oder gerade, weil du halt eben ein hart erfolgreicher Jockey warst, der dann halt auch mit seinen Reitern entsprechend umgeht? Also wirst du auch mal laut irgendwie?
Sehr, sehr selten. Also ich versuche mir beim Andreas Beispiel zu nehmen und hoffe, dass ich das auch so, dass das so auch mein Gegenüber sieht. Ich versuche schon fair den Reitern gegenüber zu sein. Was mich halt manchmal ärgert, ist, wenn man Pferde in Frankreich laufen hat und wenn dann so ganz ohne Interesse geritten wird. Aber das ist Kollegen von mir auch schon passiert. Und meine Konsequenz ist dann daraus, dass diejenigen dann halt einfach nicht mehr für mich reiten. Und ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass ich, wenn ich in Frankreich Starter habe und eben der Lukas oder kein anderer deutscher Reiter kann, dass ich versuche, immer mit denselben zusammenzuarbeiten. Und seit ich das mache, klappt das ganz gut, weil die Jog ist dann auch viel mehr Bindung zu dem deutschen Trainer haben, wenn sie wissen, sie reiten auch die guten und die schlechten Pferde vom Stall und dann geben sie sich auch auf den Pferden, die vermeintlich weniger Chance in dem Rennen haben, trotzdem Mühe. Und seit ich das mache, läuft das eigentlich viel besser. Und sonst, also ich war selber Reiter und von 10 Rennen, wenn man 7, 8 gut reitet, dann ist das schon ein super Schnitt. Also ich versuche auch immer, die Jockeys dann in Schutz zu nehmen, weil halt durch Internet und in der heutigen Zeit ist es für die Reiter und Trainer ja schon viel schwieriger, weil es ist wie im Fußballstadion, es gibt nicht, früher sind die Leute einfach in die Kneipe gegangen und haben am Stammtisch erzählt, da haben das 10 Leute mitgekriegt, heute schreibt wieder Schlaumeier ins Internet, wo es Hunderte lesen und was da manchmal für Sachen geschrieben wird, da muss man sich echt am Riemen reißen, dass man das nicht kommentiert und weil es einfach viel viele Sachen bei den Haaren herbeigezogen sind, von schlechten Ritten und. Also man darf nicht vergessen, die Jungs, Trainer zu sein, ist kein leichter Job und es ist auch, es ist wirklich eine 7-Tage-Woche und das, man schaltet halt sehr schwer ab. Aber die Jungs, die jede Woche ihr Leben riskieren und ihre Gesundheit, die müssen auch einiges leisten. Sie müssen alle Gewicht halten, sie müssen viel schwitzen und sie fahren tausende Kilometer im Monat manchmal und versuchen trotzdem Topleistungen zu bringen und dann muss man auch mit den Jungs fair umgehen. Also.
Du hast halt jetzt so einen Kandidaten bei dir auch am Stall, wo die Internet-Community sich besonders schwer tut, den gut zu finden. Zumindest ist es so, dass bei Lucas Delosier, wenn er reitet, egal wie er reitet, ob er gewinnt, ob er Letzter wird, ob er Gruppe 1 gewinnt, du kannst es eigentlich mit der Stoppuhr messen, bis die ersten irgendwo im Internet, Galoppforum, was weiß ich wo, schreiben, oh, der Reitstil und der Jockey plumpst in den Sattel und der Plumpstil und so weiter und so fort. Und dann kommt sehr häufig auch dein Name ins Spiel, weil dann halt Leute sagen, ja, und der Subi hat den als Stalljockey, der ja eigentlich selber so einen exzellenten Reitstil hatte. Warum sieht der das nicht oder warum macht er das? Wie gehst du damit um? Also A, was ist deine Antwort darauf und B, wie redest du auch mit Lukas drüber? Ich meine, der kriegt das ja sicher auch mit, oder?
Also erstens mal belastet es den Lukas sehr, weil es ja, also Fakt ist, er möchte kein Pferd durch sein Reitstil verletzen oder sonst irgendwas, und was auch kompletter Schwachsinn ist. Ich, also bei meinen Pferden haben nicht mehr oder weniger Rückenprobleme wie die letzten 4 Jahre, wo ich mit anderen Reitern zusammengearbeitet habe. Und zugegeben, er hat ein bisschen orthodoxen Stil und ich bin der Meinung, dass er das auch schon wirklich ein bisschen verbessert hat, weil ich habe mit ihm gesprochen, ich war in der Meinung, wenn er die Pferde mehr im Kopf hat, dann sitzt er nicht zu weit hinterm Sattel und für mich macht er das jetzt von 10 Ritten 8 Mal und es sieht auch viel schon für mich besser aus, aber Fakt ist, er ist sehr groß, er muss immer sehr, sehr viel Gewicht machen und er hat sehr viel Hindernisrennen geritten und die Hindernisreiter schieben halt über den Rücken die Pferde, über den Sprung drüber. Und er ist ja, wenn er hinten im Sattel anschiebt, geht er im Rhythmus mit. Und ich meine, man muss es so verstehen, die Pferde haben 60 km/h und wenn er da gegen den Rhythmus richtig reinplumpsen würde, wird er aus dem Sattel katapultiert werden. Und Fakt ist auch, er ist aus menschlichem Kindskopf, also könnte ja eigentlich mein Sohn sein und manchmal ärgere ich mich, weil er halt einfach noch ein großes Kind ist. Aber im Stall, er liebt die Pferde. Er geht wirklich sehr lieb mit den Pferden um. Er ist Profi durch und durch. Er kennt jedes Pferd in Frankreich oder in Deutschland. Und er reitet unterwegs mit den Boschan und Andras und noch Adrian noch zu nennen, die besten Top 4, 5, die besten Rennen. Also er hat immer tolle Positionen. Er kennt jeden Gegner. Und ich weiß, dass viele Kollegen ihn auch gerne auf ihn zurückgreifen, wenn er frei ist, weil er einfach gut ist. Und in Frankreich gibt es die Diskussion überhaupt nicht. Es ist halt bei uns mit dem Galoppforum und jetzt mein Pferd geht in Rente.de. Da sind jetzt 2 Seiten aufgemacht und wenn ich die Kommentare lese mit Dirk Willerein, so, da tut man sich schon schwer, dass man das nicht kommentiert, weil ich selber gebe Pferde ab in Reitstall, wenn ich weiß, es ist für sie die Rennkarriere besser beendet und von den 4 Jahren, was ich trainiert habe, habe ich leider ein Pferd verloren, aber eben nur eins. Alle anderen haben eine tolle Rente jetzt oder sind in der Zucht. Ein Pferd habe ich verloren, weil er halt einfach einen Aortenabriss gehabt hat und bei einem ruhigen Kenter. Und das sind Dinge, die passieren auch in anderen Sportarten. Das ist halt einfach ein Pech und ein Unfall, der tragisch ist, aber der jetzt nichts mit dem ruhigen Kenter zu tun gehabt hat, den das Pferd da gemacht hat. Ne?
Subi, jetzt haben wir die Stimmung so runtergeholt, jetzt müssen wir sie wieder hochholen.
Ja, du hattest mich gefragt, also habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, tut mir leid.
Ja, ich weiß ja, und ich bin ja immer noch der immer so großkotzig sagt, ja, weißt du, unser Podcast ist der, wo alles immer nur positiv ist und wir machen hier nicht, naja, und jetzt kommst du mir hier in die Show und machst hier, oh, Subi, wie retten wir das denn jetzt, die Situation?
Ja, wir haben ja noch 30 Minuten, glaube ich, denke, das kriegen wir noch hin.
Ich hoffe es.
Der schönste Moment.
Versuchen wir es doch mal auf die Schiene, Subi. Was war denn der schönste Moment für dich im Rennsport?
Als Reiter, sicher die Siege mit Silvano. Wahrscheinlich die Arlington Million noch ein schönerer Moment wie vielleicht der Sieg in Hongkong. Ja, mit dem Pferd. Also in Amerika in Gruppe 1 zu gewinnen als Österreicher, also das war für mich einfach unglaublich. Also wir sind da auch wie Stars behandelt worden, auch da, auch Andreas Wöhler. Und Andreas und ich hatten damals Werbung gemacht für eine Bier, für ein Bier. Ich weiß, ich glaube, es war Budweiser, ich bin mir nicht sicher. Obwohl der Andreas war der Einzige von uns, der ausgesehen hat, er würde Bier trinken. Ich war damals ja zum Glück noch sehr schlank.
Noch. Hat sich mittlerweile auch geändert, Subi.
aber ich weiß, beim Andreas ist es auch nicht das Bier, sondern das Essen.
Ich muss mich da zurückhalten. Andreas Wöhler ist der einzige Trainer, mit dem ich per Sie bin. Ich bin wirklich mit allen per Du, egal wie alt. Aber Andreas Wöhler, ich weiß es nicht. Ich muss da noch irgendwie. Ich vielleicht. Mit was kann man den denn gut bestechen? Du warst so viel mit dem unterwegs. Wie kriegt man den denn zu einer guten Stimmung?
Bei Andreas ist Ehrlichkeit an erster Stelle.
Ach, jetzt bin ich ein unehrlicher Typ und deshalb sieht's der mich. Super, danke, Subi.
Aber wenn er das weiß bei dir, dann bietet er sich irgendwann mal Du-Wort an.
Ja, er muss es ja, er ist ja der Ältere von uns zwei.
Auf das wäre ich gar nicht gekommen.
Sagt man halt noch irgendwie so. Vielleicht laden wir den, Andreas Wöhler einfach mal ein und klären das mal hier im Vollhorst-Podcast. Whatever, jetzt haben wir den schönsten Moment als Reiter von dir gehört und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was war denn als Trainer für dich so bislang das Highlight?
Als Trainer war mein schönster Erfolg, glaube ich, mit Rip van Lips und alle anderen. Das wollte ich noch sagen. Weil ich hatte ja das Glück, dass ich schon ein paar gute Pferde trainiert habe, aber das, was ganz was Besonderes war, eben mit dem Pferd, das sich Dreieck im Februar Fraktur zugezogen hat, der geschraubt worden ist, dann 2 Jahre später Grupperennen zu gewinnen, das war ganz besonders. Und wir haben alle im Stall einfach so dran geglaubt, dass er gewinnt. Weil er hat so eine tolle Entwicklung gemacht die letzten 6 Monate und das war, wo er dann auch in der Art und Weise, wie er gewonnen hat, das war wirklich ein wunderschöner Tag.
Ja, und vor allem, ich glaube, durch diesen Sieg dort ja jetzt auch fürs irische St. Ledger, glaube ich, auch qualifiziert. Ne? Ist das nicht irgendwie so, dass man da dann laufen dürfte?
Ja, wir haben da ihn auch genannt, ja.
Ja, das heißt, das ist tatsächlich, wann ist das, im September oder irgendwas? Ist ein Ziel, wo man
September,
hin
ja.
will.
Mitte September, ja. Da und dann Predicat dran. So, das ist. Also er wird bis dahin höchstens noch 2, 3 Mal laufen. Also
Das
wir
heißt.
haben ja nächste Woche Nennung für Gold Cup.
Ah, aber der ist doch, aber ist er nicht am Sonntag auch genannt in dem Steherrennen, wo,
Ja,
ja?
ich mache es abhängig. Also wenn am Samstag so das richtig feste Boden in Escott sein wird, dann überlegen wir nicht zu fahren. Wenn gut bis elastisch ist, dann fahren wir.
Also ihr hängt das von dem Boden in Ascot ab und der Boden
Ja.
in Köln wäre aber egal, weil da weiß man ja auch nicht. Ich glaube, da hieß es doch auch, die Bahn könnte da, ich glaube, die wird doch
Ja,
schnell sein, ne?
ich glaube, die geben sich sehr Mühe, dass sie zumindest wirklich sprengen. Und wenn der Boden fest ist, dann läuft dann Köln auch nicht.
Da sind wir jetzt fast schon in dem kommenden Wochenende. Aber nee, wir müssen noch die andere Kategorie abfrühstücken. So wie ohne
Okay.
die geht's nicht.
Der peinlichste Moment.
Also, das war wirklich peinlich. Ich war in Hongkong als Jockey tätig und ich hatte mit einem Pferd 3 Wochen vorher in Happy Valley gewonnen und habe dann hat 3 Wochen später wieder in Happy Valley geritten. Und hatte aber Startbox 8 von 12 und es gibt kein Land, wo die Startnummern, also die Startboxen, die zugelosten, so viel den Rennverlauf entscheiden können wie in Hongkong, weil die Regelung sehr strikt ist. Man muss immer 2 Längen in Front des hinterliegenden Pferdes sein, bevor man die Spur wechselt, weil sollte der Jockey hinter dir behindert werden, stehst du sofort am Zaun und das heißt, dass man gute Ritte und viel Geld verliert. Also ja, auf jeden Fall, der Trainer hat mir Order gegeben und der hat mir 25 Mal in der Order gesagt, you jump from gate 8, so tricky, check your position, you have to jump fast from gate 8. Und er hat mir so oft Box 8, Startbox 8, Box 8 gesagt, also bin ich in Führung und bin zum Pferd Nummer 8 gegangen und wollte hoch. Und dann war mir, klopft mir der Douglas White auf die Schulter und sagt, das ist meiner. Ich hatte den 2 geritten und nicht die 8, ne? Und das war ja halt live im Fernsehen, das war schon sehr peinlich.
Und die haben sich schon wieder gedacht, so die, guck mal hier schon wieder die, da, bei denen galtst du ja als der Deutsche, oder? Oder warst du der Österreicher eigentlich in Hongkong? Ich glaube.
Also wenn ich das war eigentlich mit der deutschen Presse war es immer so, wenn ich erfolgreich war, war ich
Dann
der
warst du
Deutsche.
Deutsch?
Und wo sie mir bei einer Schlägerei das Ohr abgebissen haben, war ich Österreicher.
Ja, das ist ja auch so eine Geschichte noch, ne? Dann erzähl doch die Geschichte nochmal. Also Köln, Schlägerei. So, es gibt ja viele Mythen um das und erzähl es doch mal, wie es war für all diejenigen, die nicht dabei gewesen sind und nicht zum 10. Mal vom Hörensagen gehört haben.
Ja, also ich hatte ein paar Freunde und Kollegen eingeladen auf ein Abendessen. Das war 98, weil es war, glaube ich, ein oder zwei Wochen nach dem dritten Platz von Dagegen im Arc, und das war ja wirklich was Besonderes. Und ja, wir sind halt essen gegangen und dann wollten wir eigentlich nach dem Essen Schluss machen, weil wir nächsten Tag Renntag waren und haben gesagt, komm, wir gehen noch für einen Abschlussdrink in Neuschwanstein in Köln. Ja, und dann waren halt ein paar Kollegen, ich sage die Namen nicht, und zwei Hufschmiede waren noch mit und ich. Und ja, und dann, weil wir halt sehr klein sind und was ich, haben halt einige beim angestänkert und ich hab damals das ausgesprochen, war ich viel Boxen und hab, also Angst und Wehr konnte ich mich, ja, und Wehren konnte ich mich auch, und ja. Und dann ging das eine zum anderen und dann habe ich mich halt gewehrt und das war dann, ja, es war so, dann wurde daraus eine richtige Kneipenschlägerei wie so im Wilden Westen. Die Lichter gingen aus und bei so einer, die Musik war aus. Und auf jeden Fall Türsteher, so Riesendrara. Dann war das endlich alles vorbei und dann ist man von hinten einer angesprungen und hat mir wirklich ein Stück von meinem Ohr abgebissen. Und du kannst dir ja vorstellen, am Ohr hört man das ja so gut in der Zugreise.
Scheiße. Ja, aber ist das, hast du da jetzt, ich muss ehrlich zugeben, ich habe noch gar nie so richtig auf deine Ohren geschaut. Ja, ist das jetzt so richtig weg oder ist das, hast du da so eine Ohrentransplantation von irgendwo anders am Körper?
Nee, also das, man kann sehen, dass der minimal fehlt, aber ich habe da nichts, also es war nur hinten, es war wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ich musste eine Woche das fast jeden täglich reinigen lassen, weil es am Menschenbiss wahnsinnig gefährlich ist. Also das wusste ich bis dahin auch nicht, aber Menschenbiss ist von den Bakterien wahnsinnig stecken. Gefährlich. Aber stell dir mal, das war zur Corona-Zeiten, wäre das noch viel schlimmer. Ja. Also, ich hatte ja damals noch Glück, dass es noch keine Pandemie gab und er hat mich in Sorge gebissen und angehustet. Da wäre es wahrscheinlich tödlich ausgegangen. Ich war also eins, ich hatte damals ein weißes T-Shirt an. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich ausgesehen habe. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe ausgesehen, als hätte ich die Hauptrolle in Platoon gehabt. Der, den die 25 Mal erschossen haben. Also so habe ich, ich war so voller Blut. So ein Ohr, so ein, das blutet und es hört nicht auf zu bluten. Ne? Also, und nächsten Tag war Renntag. Na, ich gratuliere. Also, ja, da hatte ich ein paar Tage, da hatte ich sogar eine ganze Zeit in der Bildzeitung oder so. Ja.
Wie sah denn der andere aus? Der muss doch dann ausgesehen haben wie Hannibal Lecter im Gesicht, oder?
Im Gesicht sah er nicht so gut aus, aber seine Zähne hat er ja anscheinend noch gehabt, sonst hätte er ja nicht zupassen
können. Das stimmt allerdings. Aber du weißt auch nicht, wer das war, oder? Oder das war nicht irgendwie einer von euch?
Nein, ich war dann eine Woche später bei der Polizei und dann hätte ich so ein, da habe ich so ein Buch hingekriegt, dann hätte ich den erkennen sollen und nach dem fünften, das hat er mich zugeschlagen, so, tut mir leid. Da schaut einer genauso aus wie der andere. Nein. Aber es ist auch, heute bin ich, es ist eine Geschichte, die man erzählen kann. Meinen Kindern habe ich damals erzählt, weil ich mit dem Verband rumgerissen bin. Ich habe, glaube ich, erzählt, hat mich ein Hai oder ein Hund gebissen. Aber ja, denen konnte ich natürlich nicht sagen, dass sich Papa geprügelt hat.
Ja, was natürlich sehr häufig in Köln passiert, dass man von einem Hai angefallen wird in der Diskothek. Das ist völlig...
Ja, bitte. Den kleinen Kindern kann man das ruhig machen.
Kölner Haie, sehr gut, Subi. Perfekt. Wo wir gerade bei lustigen Geschichten mit lustigen Menschen sind, ich würde sagen, wir holen mal den Philipp Minarek dazu, denn ihr habt ja auch eine lange gemeinsame Vergangenheit. Und vom Philipp weiß ich, dass du sehr gerne deinen gesamten Stall am 1. April extrem reinlegst. Und der Philipp hat mir vorher schon gesagt, dass es da eine besondere Geschichte gibt. Die hören wir uns jetzt mal vom Philipp an, in Ordnung?
Ja, gerne.
Der Überraschungsanruf.
Philipp Minarek.
Ja, servus, Albino.
Servus, Leute.
Wer hat denn da gerade gebellt? War das bei dir, Philipp, oder beim Subi?
Das war der Mogli.
Das war der Mogli, der mag den Philipp so gern, der hat den Philipp zum Fressen gern. Der hat gehört, dass Philipp dran ist.
Ja, Wort nicht, leider.
Ist das nicht der Hund, der letztens euch auch abgehauen ist, Subi?
Ja, das ist der, der leider in den Weidezaun gekommen ist. Bei meiner Frau im Reitstall ist er 4,5 Stunden weg gewesen.
Oh, ja, okay.
Ja, das ist ein bisschen die Social Media geschafft.
Ja, aber ich muss sagen, es ist Wahnsinn, wie viele Leute sich da eingeschaltet haben zu helfen. Also es war wirklich sehr schön zu sehen, auch viele Leute vom Rennsport. Und aber er kam nach 4,5 Stunden später selber wieder angekrochen. Dann hat er Hunger gehabt.
Hat er noch beide Ohren gehabt, Subi?
Ja, noch beide Ohren. Er war nicht in einer Schlägerei verwickelt.
Sehr gut. Philipp, ich habe gerade schon angeteasert, dass der Subi dich manchmal böse in den 1. April geschickt hat.
Ja, das war eine lustige Zeit mit Subi als Jockey in Astrodute. Und das war genau, ich weiß das genau, 2005. Da hat er einen Unfall in Tokio gehabt, in Kyoto. und hat nicht geritten, hat aber schon Reha gemacht. Und ich war im Stall. Und ja, wie immer, habe ich nicht einmal auf Datum geguckt. Mich interessiert bis heute das Datum nicht. Ja. Und dann sagt er, sorry, ich muss jetzt zum Reha, zum Chef auf im Mediapark. Und du fährst zum Flughafen. Da kommt ein englischer Trainer geflogen. Der kommt einen Schlender anerkaufen. Ist normalerweise mein Business. Aber ich brauche deine Hilfe. Und der Subi hat mir immer geholfen. Also habe ich entschieden, jetzt bin ich dran. Da bin ich losgefahren, natürlich nach der Arbeit. Meine Siesta,
Freitag 13 Uhr.
Ja, meine heilige Siesta. Normalerweise, ich muss mich hinlegen, sonst bin ich ganz schnell drauf nachmittags. Ich bin losgefahren, da war Verkehr ohne Ende, ich war spät, da war Panik am Flughafen, aber ich war pünktlich ungefähr 13 Uhr da, bin da hingerannt, da gucke ich auf der Tafel, da war keine einzige Maschine aus Heathrow, London, gar nichts. Und ich Idiot, statt das zu checken, es ist ein April-Scherz, was mache ich? Ich gehe zu Info und frage die Frau, ich sage, Entschuldigung, liebe Frau, ich soll hier jemanden abholen, der kommt gerade aus England, gefahren, aus London. Was mag ich? Ich habe mir zu sagen, nein, Junge, hier ist keine Maschine heute aus London. Ich gucke in den Computer, gucke ein paar Sekunden und sage, ach, ihm ist das die gleiche Fehler passiert wie viele hier. Die Maschine landet in 30 Minuten in Diesel. Ich komme aus London. Ich bin richtig erwähnt.
Ja. Ich muss dazu sagen, er hat mich angerufen, Philipp, ne? Er hat mich angerufen und ich konnte nicht mehr. Und er sagte, da ist keine Maschine. Und ich sagte, wo bist denn du überhaupt? Ja, am Kölner Flughafen.
Nein. Bist du denn? Ich war schon in Vorsperre zwischen Köln und Düsseldorf. Sorry.
Ja, so war es. Ja. Wo warst du denn? Ich war am Kölner Flughafen, aber da ist er gar nicht, in Düsseldorf. Ich habe dir doch gesagt, Düsseldorf. Nee, du hast Köln gesagt. Sag ja, Philipp, das tut mir so leid, aber du schaffst es, ich ruf den an. Ich sag ihm, dass du im Weg bist, er soll deinen Kaffee am Flughafen bringen. Ja, dann halbe Stunde später ruft er mich wieder an, er steht noch hinter mir Stau. Das gibt's ja gar nicht, so viel Verkehr, was ist denn heute für Tag, der Philipp? Ja, Freitag. Da ist immer so viel Verkehr, du Trottel. Sag ich, ja, aber was für ein Tag? Und der Freitag der erste. Und er so, nee, Subi, ne? Das hast du nicht mit mir gemacht. Der arme Kerl, da war der 3 Stunden auf der Autobahn.
Also, ich war damals richtig sauer, aber ich musste gehen. Das ist dem gut gelungen, super gelungen. Und ich stehe bis heute auf solche Humor. Also geht in Ordnung, die Runde ging auf Subi. Und mir ist auch nie gelungen, dem irgendwie einen Ausleiter zu schießen. Ist mir nie gelungen.
Also den 1. April, was ich mit Werner Kranz und Wolfgang Fee gemacht habe, der hat das noch übertroffen. Aber das ist jetzt vielleicht zu lange.
Nee, komm, schieß los, hopp.
Ich mach's ganz kurz. Ich war damals Jockey in München. Und dann habe ich eine Freundin von mir bei Fiege anrufen lassen, bei Wolfgang. Sie hat halt gesagt, dass die Pferde bei Werner Kranz hat. Die Stallnamen, das hat alles gestimmt. Und dass das auch eine Besitzerin war. Und sie sagt, ich bin da unglücklich. Und der Subaric hat mir gesagt, dass die einfach ein toller Pferdemann sind. Ich würde gerne Pferde zu Ihnen stellen, aber das Problem ist, ich fliege morgen in Urlaub und ich möchte das heute unter Dach und Fach. Und das war eben der 1. April, ne? Und da hat sie gesagt, dann sagt sie, kennen Sie das italienische Restaurant, näher Rennbahn, ich weiß gar nicht, das ist da vor der Rennbahn, ne? Können wir uns da um 18.30 Uhr treffen? Und natürlich sofort zugesagt. Dann habe ich umgekehrt den Fiege angerufen und habe gesagt, einmal im Werner angerufen, einmal Fiege von der Seite und jedes Mal gesagt, dass ich die Pferde beim anderen stehen habe und dass der Suboric gesagt hat, sie sind der beste Trainer und ich möchte die Pferde unbedingt heute umstellen. Aber ich fliege morgen in Urlaub und so. Ja, angerufen, das war am Vormittag. Ich bin mittags nach Hause gefahren und treffe mit Wolfgang Fiege. Und der hält mich an und sagt zu mir, Subi, ich wollte nur Danke sagen. Und ich so, für was denn? Ich kann dir das nicht sagen, wir können morgen drüber sprechen, aber heute Abend, wenn das der Deal abgeschlossen ist, aber ich weiß, dass ich dir was davon danken kann. Ich habe mir das zusammenreißen müssen und gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Auf jeden Fall, ich habe mich dann in der Küche in dem Restaurant versteckt und dann kam der Wolfgang Fieger an in seinem besten Anzug mit seiner Frau im super Kleid und dann sich am ersten Tisch gesetzt. 2 Minuten später kommt der Klampwerner, auch in seinem besten Anzug. Sieht den Wolfgang da sitzen. Die waren die einzigen 2 im Restaurant, setzt sich genau gegenüber vom anderen Ende vom Restaurant. Ne? Dann hat der Wolfgang, der hat mich ja schon ein bisschen besser gekannt, weil ich ein Jahr bei dem war. Dann hat er zu Werner gesagt, kriegst du ein Pferd von mir? Nee, wieso denn? Ja, ich kriege ja auch welche von dir. Das suche ich, das Arschloch. Dann habe ich aber jeden eine Flasche Prosecco ausgegeben und bin hinter der Küche abgehauen. Also, die haben es mir nachher beide verziehen, aber Der Anblick, wie die beide reinkommen, ich konnte nicht mehr.
Oh Gott. Also du siehst, Philipp, wir haben noch mehr Verbündete. Wir werden in München noch mal ein bisschen rumtelefonieren. Den Subi, den kriegen wir. Nächster 1. April ist er fällig.
So, 1. April glaube ich nicht.
Ich mache mein Handy aus.
Ja, 1. April glaubst du nicht. Das können wir ja nur am 1. April machen. Stell dir mal vor, sowas ziehen wir an einem anderen Tag ab. Das geht ja nicht.
Ja, das ist ein Betrug. Das ist ein Betrug.
Ja, du, gibt's auch im Rennsport, aber... Aber ich glaube, dann ist es nicht mit einer Flasche Prosecco geregelt, Subi.
Ja, das stimmt.
Philipp, jetzt müssen wir mal hier Tacheles reden. Wie sieht die Wettkasse aus?
Nächste Frage.
Subi, macht ihr eigentlich auch wieder bei dieser Wetten, das 2021 Challenge mit? Ja, ne?
Ja, wir waren die ganze Zeit Platz 13, 14, glaube ich, und jetzt sind wir auf Platz 23. Warte mal, ein bisschen schauen, was ist.
Das sind wir auch irgendwo, oder, Alexander?
Wir sind auch irgendwo. Subi, du kannst ja mal gucken.
Also wir sind Platz 23 sind wir jetzt.
Oh,
also
das ist aber schlecht, oder, Philipp? Platz 23, also. Ja,
das wäre mir jetzt peinlich,
was du sagst. Das wäre mir richtig peinlich jetzt.
Ja, aber ich bin halt ehrlich, ne? Steht zu meinen Fehlern.
Wie viel machen mit, Subi, bei Wetten, dass?
Also wir sind, ich glaube, also 120 sind 130, ich weiß es gar nicht. Aber wir sind 10 Leute in unserer Gruppe und jeder von uns gibt ein Wochenende.
Und das ist auch vielleicht der richtige System. Bin ich ganz sicher.
Das ist überhaupt nicht das richtige System, Philipp. Das Problem ist halt einfach, wir wetten halt alle drei scheiße. Also Sascha wettet nicht gut, du wettest nicht gut, ich wette nicht gut. Und dann passiert es halt auch, dass man bei 120, 130 auf Platz 120 oder 130 ist. Subi, wir haben es geschafft, nicht einen Euro bislang zu verdienen. Nicht einen.
Ja gut, aber der Philipp hatte früher schon als Jockey so gut angesagt. Also der war... Also
sag mal, Philipp, wie hieß dieses Tier, was du letztens angesagt hattest? Du hattest doch irgendeinen angesagt, der mit 20 Längen letzter war. Wer war das denn nochmal?
Richtig, der hat noch nie Zürich, aber das
ist Ich habe bei Wetten, das ja, wo das angefangen hat, die erste Challenge, ich weiß es noch, da war ich an den Tag zum Tippen dran und dann hatte ich schon meine Wetten abgegeben. Und hatte Aviateur gewettet, im Altersgewichtsrennen in Köln. Und dann habe ich Philipp angerufen und gesagt, du, habe ich das eh gut gemacht? Und der Philipp, bist du denn wahnsinnig? Der hat gar keine Chance. Storniert. Hab bloß Campanos gewettet. Wer gewinnt Aviateur mit 4 Längen? Ich so, danke Philipp.
Und der hat anschließend Gruppe 3 gewonnen, natürlich auch. Genau.
Ja. Ja, aber Philipp, nee, der hat ja schon ein paar Assistenzen hingerichtet.
Sag, und das war, ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, das war vor dem Unfall, ne? Ich bin jetzt anderer Meinung.
Ja, das stimmt.
Ja,
das Slogan war immer, wer einen Philipp fragt, ist selber schuld.
Ja, ich hab's ja tatsächlich so ein bisschen auf den Unfall geschoben und hab gesagt, also diesen Wettzettel von diesem einen Pferd, was er da gewettet hat, wir nennen jetzt echt mal keine Namen, weil das wäre, glaube ich, unfair für den Besitzer.
Das
glaubt uns eh keiner, aber wenn du mit dem Wettzettel zu deiner Krankenkasse gehst, die schreiben dich, dein Leben lang schreiben die dich Pflegestufe, was weiß ich, 100.
Definitiv.
Führt nichts dran vorbei. Aber das war ein Bock, Subi, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war, der hatte keine Form. Der war letzter, zack, zack, zack. Und dann fängt der Philipp auf einmal an, ja, also er hat da irgendwie, er hat das jetzt analysiert und also heute fängt er an, ja, er hat es analysiert und wir haben uns beide angeguckt, Sascha und ich. Da kann man nichts analysieren. Das Pferd war einfach noch nie im Geld. Noch nie. Ja, er hat das analysiert, ja, dann sollten wir Sieg wetten.
Aber der ist auch noch nie ein Handicap. Und der hatte zu verteidigen 45 Kilo. Und ich habe da in der einen Form in Süßhausen habe ich da was entdeckt.
Ja. Also ich bin bei Philipp, wo der Philipp bei mir war, also als Jockey, also hat super Spaß gemacht und hat echt super Rennen geritten und auch in der Arbeit. Und das, also weil wir uns auch so lange kennen, die Chemie, das hat einfach toll gepasst. Aber wenn er zu mir gesagt, du wieder kann nichts verlieren, dann wusste ich, es wird eng.
Dann machen wir doch jetzt mal genauso weiter, lieber Philipp. Also, warte mal, wir haben so große Hoffnungen auf den Philipp gesetzt und haben gedacht, der kann so gut wetten, dass der sogar bei uns einen eigenen Jingle hat. Hör mal zu, Subi.
Philipps Mumm der Woche.
Weißt du, da haben wir gedacht, das wird die Erfolgskategorie, dass die Leute da zuhören und sagen, wow, also die 2 Wochen musste ich jetzt abwarten.
Philipp, bevor du den Tipp abgibst, warte mal, ich hole nur den Sport, weil ich muss den roten Stift raus, und ich muss den durchstreichen.
Also, eine hat davon schon gewonnen.
Du musst
eine in 3 Monaten.
Subi, oder? Du musst jetzt nur beten, dass er nicht irgendeinen aus deinem Stall nennt. Wenn sonst, ja, sonst wird's eng.
Ich wollte sagen, bitte kann ich
um. Also die gute Nachricht, Subi, ich habe dich verschönt. Die zweite Nachricht, du hast von München geredet. Ich habe ein Pferd aus München genommen. Und das ist in Union, das ist der Mendocino.
Ja, aber der kann doch den Boden gar nicht, oder?
Aber da liefen heute auch 2 Adlerflugs nach vorne auf unbasten der Boden. Also ist meine Hoffnung.
Ja, ich habe auch Mumm auf den, obwohl der das niedrigste GAG hat, glaube ich. Oder ich glaube, da ist noch einer oder auch. Aber ich stehe ja voll auf den. Aber Adlerflug und ich glaube echt, es wird eine schnelle Bahn. Subi, was sagst du denn?
Hat mich sehr beeindruckt, der Sieg. Und man kann immer sagen, der hat nichts geschlagen, aber das spielt ja keine Rolle. Also mehr als leicht und beeindruckend zu gewinnen kann man nicht. Was gegen ihn spricht, ist erst einmal rechtsrum, fester Boden und er hat von der Erfahrung her jetzt die zwei Starts nicht so viel Erfahrung sammeln können, weil er einfach letztes Mal zu überlegen war und beim ersten Start auch wenig Pferde gelaufen sind. Also es ist ein tolles Pferd. Trainerin bringt die Pferde, die Sarah bringt die Pferde auch immer gut raus und die guten Pferde halten die Form auch so lange, aber was halt leicht wird es nicht haben, wie mit den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Erst einmal rechts rum und eben gegen Pferde, die viel mehr Routine haben als er. Ja, also gutes Pferd ist er auf jeden Fall. Also definitiv.
Morgen früh ist Vorstarterangabe, übermorgen Starterangabe. Nee, warte mal, wir haben ja Mittwoch.
Ja.
Heute früh.
Morgen ist Vorstarter. Also wir haben immer heute. Ist bei dir jetzt im Podcast Mittwoch oder Dienstag? Also wir haben ja jetzt Dienstag, ich weiß ja jetzt nicht, ob wir sagen, es ist Mittwoch.
Natürlich. Ja, das ist natürlich die gute Frage. Also wir können ja ehrlich sein, wir zeichnen das Ding ja immer Dienstagnachts oder Dienstagabend auf. Das können wir ja unseren, wir sind ja ehrlich zu unseren. Hast du ja immer ja gesagt, Ehrlichkeit ist das Wichtigste, Subi. Also es ist Dienstagabend, aber es geht erst Mittwoch früh on air. So.
Also als bist du den Duba dem Andreas Möhr schon ein bisschen näher gekommen.
Siehst du mal, oder? Hoffen wir mal, dass der uns zuhört.
Sag Abend, du hast mir WhatsApp geschickt, 18.15 Uhr. Seit 18.15 Uhr warte ich aufs Telefon.
Ja, aber Philipp, du wusstest ja, dass es mit mir ist. Also du konntest ja eigentlich um 18.15 Uhr noch essen gehen, wenn du wusstest, dass ich der Partner bin.
Ja, ich wollte es gerade eben sagen, es lag echt diesmal nicht an mir. Ich war hier Gewehr bei Fuß und habe schon 18.15 Uhr gesagt, obwohl Subi und ich uns auf 18 Uhr verabredet haben, habe ich schon gesagt, komm, die Viertelstunde schenke ich ihm schon mal. Und wann haben wir dann irgendwann telefoniert? Hier schon wieder Stunden später. Also von dem. Ja.
Also der arme Philipp, der ist schon so oft auf mich gewartet. Einmal habe ich ihn zum Rennen abgeholt, wir haben beide in Frankfurt geritten und er ist eingestiegen und sagte, ja, es wird knapp, ne? Ich sag, wieso? Das erste Rennen ist 17.30 Uhr. Nee, 16.30 Uhr. Aber wir haben es geschafft. Philipp hat sich im Auto umgezogen. Er ist in der Rennhose vom Parkplatz zwischen den Zuschauern runtergelassen.
Mich würde mal interessieren, was die Leute auf der Autobahn neben euch gedacht haben, wenn da irgendwie so ein kleiner Mann neben dir sitzt, der sich gerade seine Strumpfhose anzieht. Für Leute, die nicht aus dem Rennsport kommen, ist das sehr, sehr strange, glaube ich.
Ja, also weil wir sind ja auch ein bisschen schnell gefahren. Also es wäre halt eine Scheiße gewesen, wenn er halb ausgezogen und angezogen wäre, dann hätten sie es angehalten. Das hätte ich schwer erklären können.
Ja, ist so ein Fetisch von uns, wisst ihr. Aber jetzt sind die Leute bestimmt schon wieder am Schimpfen zu Hause und sagen, Mensch, der soll doch jetzt endlich mal schneller machen und soll nicht so viel drum rumreden. Wir wollen doch jetzt wissen, was mit den Subi-Pferden in der Union ist. Also nochmal, Vorstarterangabe Mittwoch früh, Starterangabe Donnerstag. Auf Best of Lips sehe ich schon Lukas, das heißt Diamantis läuft nicht, richtig?
Der läuft eine Woche später in Chantilly, ja. Das sind 2 verschiedene Arten von Pferden. Bei Diamantis weiß ich, dass ich mit einer Arbeit dann da bin, wo ich sein möchte mit ihm beim nächsten Start. Und dann bräuchte ich eben bis zum Derby nicht mehr arbeiten. Der hat jetzt lange Pause gehabt und der hat in Chantilly schon gewonnen. Die Kursführung liegt ihm mit nur einem Bogen. Und ja. So, die Art, wie die französischen Rennen gelaufen werden, liegt ihm auch. Der war halt wahnsinnig down of foot und egal wie lang das Rennen ist, der kann die letzten 400 Meter so aufdrehen und das passt ihm ganz gut und Best of Lips geht in die Union. Deswegen auch so die Reiterverteilung.
Kann der die Distanz Best of Lips? 2-2?
Also vor 4-5 Monaten war ich sehr, sehr skeptisch noch, aber vor den Guinness, wie er gearbeitet hat, wie er in den Guinness gelaufen ist, und wie er jetzt gearbeitet hat, habe ich immer mehr Mumm auf ihn, dass er mit der Distanz zurechtkommt.
Kann der auch 2-4?
Das werden wir am Sonntag wissen.
Noch steht er ja sehr attraktiv für das deutsche Derby, ne? Das heißt,
Also mich hat gestern ein Freund gefragt, und ich weiß nicht, wo er steht, sage, für den Kurs muss den keinen machen. Also,
oh.
Ich habe richtig, das ist meine Meinung. Also, vielleicht bin ich am Sonntag als Besseren belehrt, aber.
Ja, das klingt doch schon mal nach was. Aber die größere Nennung in der Zukunft, die hat ja Diamantis. Der ist ja sogar im ARK genannt, habe ich gesehen. Ne? Was kostet denn sowas eigentlich? Ist das ARK teuer am Anfang? Auch,
ARK teuer? Ja,
ARK teuer.
Der ARK ist ARK teuer, ja.
Okay.
Aber 8,5, glaube ich, kostet die Nennung. Und ja, also Diamantis ist die Stiftung gar kein Fragezeichen. Der kann definitiv stehen. Also das hat er ja schon bei seinen zwei Starts bewiesen. Und aber auch Bester Flips hat danach Nennung für den Dallmayr-Preis. Und wir hatten damals über die Nennung vom ARK gesprochen mit Herrn Lindemeyer und hat gesagt, wenn er das deutsche Derby gewinnt, dann ist auch genug Geld da, um den nachzunennen, wenn man das wirklich möchte. Und
oh, das erste Zweijährigenrennen der Saison steht auch an, ne? Das Versuchsrennen der Zweijährigen, Subi, da bist du auch mit dabei.
Ja, meiner hat ganz schön gearbeitet und aber wenn mich kennt, weiß, die kommen bei mir jetzt beim ersten Stall nicht zu 100% so raus, fit raus. Er wird sich sehr gut vorstellen, wenn er läuft. Aber ich denke, dass 14, 1600 Dauer für mein Pferd besser ist. Also, es ist als Lernstart gedacht vor der Tür, wo er sich einfach gut präsentieren soll. Also, da wird es einen oder anderen Kollegen geben, der schon mehr gemacht hat mit seinen Zweijährigen am Sonntag.
Und dann haben wir noch Miss Liberty, läuft noch. Das habe ich noch gesehen. Das ist im Ausgleich 3.
Ja, es ist natürlich blöd, weil ich ja auch bei Wetten, dass dabei bin, ne?
Ah, jetzt will er keine Tipps geben hier, ich merke schon.
Aber Ehrlichkeit geht vor, also ich glaube, das ist ein gutes Ding.
Oh, das war ein Tipp, Philipp, hast du gehört?
Ich habe genau zugehört.
Das ist sehr gut. Miss Liberty, oh, das ist Stall Dagobert, das ist doch, sind das nicht die Farben von der Magic Man?
Ja, richtig, das war mein erster Gruppe 1-Sieger.
Wollte ich gerade sagen, aber das ist doch dann besonders cool, wenn sich da so ein Kreis dann irgendwie wieder schließt, oder? Also ich finde das ja sowieso immer geil, ja, wenn so Besitzer so lange irgendwie dabei sind und so irgendwie bekannte Farben, obwohl Stall Dagobert ja jetzt nie ein Stall war, wo jetzt 30 Pferde gehört hat, ne?
Nee, aber Magic Man war schon ein besonderes Pferd, das stimmt. Und Miss Liberty ist dieses Jahr erst einmal gelaufen, die war die vierte, gegen Pferde, die schon Konditionsvorteil durch Starts davor hatten und hat sich sehr verbessert in der Arbeit und sie mag die schnelle Bahn, die wir Sonntag haben werden. Also ich habe da richtig Bock drauf.
Tja, Philipp, dann entlassen wir dich jetzt mal wieder, weil du kannst jetzt so langsam wieder mal Wetten basteln und vielleicht hören wir jetzt einfach mal auf unsere Gäste, oder, zur Abwechslung. Und
ja, aber das endet sowieso schon wieder im Viererwetter. Ich sehe das schon kommen, der Sascha sagt, komm Leute, lass uns die Viererwetter angreifen. Wir verbraten die ganze Kohle für Viererwetter und der Rest geht mal für Dreierwetter irgendwo aus. Aber diese Gruppe ist nur mit einem, die wollten Grund, weil die wollten Umsatz unterstützen. Das ist uns 100% gelungen
bisher. Bisher haben wir 100% die Rennvereine unterstützt. Mehr geht gar nicht, oder?
Da bin ich richtig stolz drauf. Richtig.
Dankeschön, lieber Philipp Minerik.
Männer, tschüss, schönen Abend noch.
Tschüss, Philipp. Bussi, pass auf dich auf. Tschüss.
Danke. Danke.
Naja, jetzt haben wir schon so viel über unseren Sascha gesprochen von Pferdewetten.de. Jetzt wollen wir natürlich auch Sascha mal kurz zu Wort kommen lassen. Gibt ja bei uns immer die extra für Sascha gegründete Kategorie Sascha will wissen. Subi, bist du bereit?
Ja.
Sascha will wissen.
Hi Subi, schön, dass du bei uns in der Sendung bist.
Hi.
Ja, mal, Subi, ich habe eine Story von dir gehört und will einfach nur wissen, ob sie stimmt. Und zwar habe ich gehört, dass du anno 219 im Rosenart, einem kleinen Restaurant in Sevillana, mit deinem Kumpel Alejandro essen warst. Es gab Peaches mit Takamori und zum Nachtisch Tiramisu und zum Schluss hieß es noch Gin Gin mit ein paar Absinth. Bezahlen war natürlich dank No Limit Credit kein Problem. Wow, hört sich an wie Best Evening Ever. Stimmt das?
Ja, stimmt zu 100%.
Er hat mir extra nochmal dazu geschrieben, hey, wenn du das abspielst, du weißt schon, dass das alles Pferdenamen von ihm sind. Ich so, herzlichen Dank. Ihr habt sehr, 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 sehr große Meinung von mir, ja, dass ich das nicht geprägt
habe. Also ich glaube wirklich, man begrifft dich, ne? Also, das ist ja Wahnsinn.
Ich hab's tatsächlich, bei Alejandro habe ich mir schon so gedacht, hey, warte mal, über den haben wir doch letztens erst gesprochen. Aber spätestens bei Gin Gin kam es mir dann, glaube ich. Aber das war schon relativ spät eigentlich. Erkennst du deine Pferde eigentlich alle also wenn man die jetzt alle nackig vor dich stellt, ohne Halfter, ohne alles, würdest du die alle erkennen, die du da hast? Wie, weiß ich, 54, 55 Pferde?
Ja, obwohl es gibt ein oder andere, also zum Beispiel Beaches und Diana, wenn ich die nur von vorne sehe, die sehen sich zum Beispiel vom Kopf her schon ein bisschen ähnlich. Es gibt den einen oder anderen, die sich ähnlich schauen. Also, aber sonst ja.
Wenn wir jetzt schon so viel über deine verschiedenen Pferde und Pferdenamen gehört haben, dann wollen wir jetzt auch mal tatsächlich gucken, ob wir vielleicht eins deiner Pferde aus dem Stall noch zu einer guten Charity-Wette machen können, denn das ist ja auch noch bei uns fester Bestandteil von Vollhorst.
Die Charity-Wette.
Wobei ich ja immer dazu sagen muss, die Aktiven, die bei uns im Interview sind, die müssen ja nicht zwingend ihre eigenen Pferde tippen. Charity-Wette ist einfach nur eine Wette aus dem Langzeit-Wettmarkt von Pferdewetten.de, wo man entweder 50 Sieg, 50 Platz oder eben 100 Euro Sieg wetten kann auf ein Rennsportereignis in der Zukunft. Also Derby, Diana, Prix de l'Arc de Triomphe, in England gibt es noch so ein paar Rennen. Für welches Rennen hast du dich denn entschieden und wen soll man da wetten für dich?
Also dann nehme ich Anoush in der Diana, 50 Sieg, 50 Platz.
Mhm, lass mich gerade mal hier den Wettschein ausfüllen. So, also 50 Sieg, 50 Platz auf Anoush.
Mhm. Ja, und dann, falls ich gewinnen sollte, soll der Betrag an World Vision gehen.
Was machen die?
Patenschaften in Afrika, unterstützen Kinder. Ich habe selber schon seit 23 Jahren eine Patenschaft bei World Vision.
Ach cool.
Und ich habe schon, glaube ich, das vierte Kind, das ich im Schulalter begleite und finanziell halt unterstütze. Und die machen auch Partnerschaften, Umweltspende, Kinderschutz in Kenia und es ist eine sehr seriöse Partnerschaft, was die anbieten. Und ja, also das habe ich mit meinen Kindern zu Weihnachten geschenkt.
Cool.
Eine Partnerschaft und dann haben wir halt Weihnachten auch Geschenke hingeschickt.
Sehr schön, sehr schöne Aktion und es wären 1540 Euro, sollte Anoush tatsächlich gewinnen und wenn Anoush nur in Anführungsstrichen platziert ist, dann wären es immerhin 290 Euro, steht auf 25 Euro für einen Euro Sieg und auf 5,80 Euro Platz. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir, sehr schön, dass du dich bereit erklärt hast, vor dem großen Union-Wochenende trotzdem bei uns hier schon mal Rede und Antwort zu stehen. Und ich hoffe für dich, dass da deine großen Ziele, die du jetzt vorhast, für dieses Jahr in Erfüllung gehen. Aber es läuft gerade bei dir gut am Stall und ich kann mir vorstellen, dass wir dieses Jahr noch ein bisschen von dir sehen werden aus dem Stall.
Vielen Dank und das Wichtigste ist immer, dass die Pferde gesund bleiben. Der Rest kommt von selber und wie gesagt, ich habe eine gute Mannschaft hinter mir und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir noch einiges schaffen dieses Jahr.
Ganz lieben Dank an unseren heutigen Gast, an Andreas Suberitsch und den Podcast von Pferdewetten.de. Vollhorst gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Das Ganze bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, Apple Music, iTunes und wie das alles heißt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebet. Abgebet, sagt man das so? Egal, wie auch immer.
Abgebet.
Abgebet geht. Abgebet geht zum Schluss.
Das müsste ich meine Frau fragen, die ist die Deutschlehrerin bei uns.
Ist die Deutschlehrerin oder was?
Na, mir zumindest schon.
Okay. Auch manchmal streng oder hält sich das in Grenzen?
Meine Frau darf mir streng sein, aber eigentlich gibt sie mal lange Leine. Bei der Grammatik nicht.
Es wird schlüpfrig jetzt, Subi. Wir müssen aufhören an der Stelle.
Ja, genau. Es wird schlüpfrig. Hat mir auch Spaß gemacht und ja.
Andreas Suboritsch, Dankeschön.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.